Sabbatschule, Bibelgesprächslektionen. Das fünfte Buch Mose. Die aktuelle Wahrheit für unsere Zeit. Was erfahren wir in diesem Hauptwerk von Mose? Es ist das Buch, aus dem Jesus am öftesten zitiert hat. Es ist sein Lieblingsbuch der Bibel. Was ist darin enthalten? Was gibt es da für eine Botschaft? Darauf sind wir neugierig. Das wollen wir ergründen. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren in Serie das fünfte Buch Mose, heute Lektion 3, der ewige Bund. Unser Merktext für diese Woche aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 17, Vers 7, sagt Gott: Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Das ist ein sogenannter nachhaltiger Bund. Gilt also nicht nur für kurze Zeit, sondern auch für deine Nachkommen, für die nächste Generation und die übernächste und die überübernächste und so weiter. Man möchte also hier, dass diese Beziehung weitergeht. So wie adelige Familien natürlich immer wollten, dass auf der Burg dann wieder ein Sohn residiert und dessen Sohn und wieder dessen Sohn, dass der Name nicht ausstirbt, die Familie nicht ausstirbt. Und so haben die Habsburger in Österreich 600 Jahre regiert, aber einmal war es ein bisschen trickreich, denn da war der männliche Nachkomme eigentlich weiblich, nämlich Maria Theresia. Und trotzdem, für die Kaiserfamilie gab es da eine Ausnahmesituation, dass der Name blieb, der von den Männlichen. Was es heute für alle gibt, gab es damals nur für die Kaiserfamilie. 1740 wären sie also im Mannesstamm ausgestorben. War ja seltsam, dass man meinte, nur im Mannesstamm kann es weitergehen. Jedenfalls, hier ist ein Bund von Gott mit seinem Volk angeboten, als ewiger Bund, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Als Noah aus der Arche ging, sah er einen Regenbogen. Hier sehen wir sogar einen doppelten. Und das war eine Verheißung. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Als Garantie. Es wird nie mehr so eine Flut kommen. Wenn Gott etwas macht, dann ist das nicht etwas Kurzfristiges, wo du dich dann schon wieder fürchten musst, dass das bald vorüber ist. Er möchte, dass das auf Dauer ist, dass es nachhaltig ist. Nicht, dass die USA vor 20 Jahren am 7. Oktober 2001 in Afghanistan einmarschiert sind, also zuerst mit Luftangriffen, da hat der Präsident, der damalige George W. Bush, gesagt: dauerhafte Freiheit für Afghanistan. 20 Jahre später war das Dauerhafte vorüber. 20 Jahre hat das Dauerhafte angedauert. Dann hatte man wieder andere Pläne. Das sind menschliche Kategorien. Wenn Gott etwas plant und macht, er sagt, ich möchte, dass es ein ewiger Bund sei, dass das weitergeht in die nächste und in die nächste und in die übernächste Generation. Dass ihr alle diese Sicherheit habt, ja, und das Versprechen des ewigen Lebens, die größte Nachhaltigkeit überhaupt, die größte Dauerhaftigkeit, die man sich vorstellen kann. Es geht weiter. Ohne Gott ist hier alles mit einem Punkt versehen. Schluss. Aus. Und ein Grabstein sagt alles, nicht? Name, Jahreszahl, Strich, Jahreszahl. Und die zweite Jahreszahl setzt den Punkt. Und egal wie viel da dazwischen liegt, ob das ein paar Tage sind und du nach der Geburt stirbst oder 100 Jahre dazwischen sind, es gibt einen Schlusspunkt. Aber bei Gott gibt es eine Auferweckung, wenn du ihm vertraust und seinen Wegen folgst. Hier ist das Leben, hier ist die Zukunft, hier ist die Hoffnung. Der Bund und das Evangelium. Als Abraham berufen wird, auszugehen aus seinem Vaterland, aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Familie, dass er also zuerst einmal ganz klein wird, wird ihm verheißen, dass er dann ganz groß wird. Aber zuerst muss er ganz klein werden. Das gilt auch für uns im übertragenen Sinn. Wir müssen erst einmal begreifen, dass wir ohne Gott ganz klein sind, ganz winzig. Dann können wir mit ihm wachsen. Wenn wir dagegen meinen, wie groß wir sind und was wir vermögen und meinen, wir kriegen das schon allein auf die Reihe, dann werden wir gründlich auf die Nase fallen. Abraham musste also zuerst Mini werden, um Maxi zu werden. Und es wird ihm verheißen, ich will einen großen Namen aus dir machen, will dich zu einem großen Volk machen. Und durch dich sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das war der Plan. Und in Kapitel 15 erfahren wir dann, wie Abraham den Blick gen Himmel wenden darf. Es ist Nacht. Und der Herr ihn fragt, kannst du die Sterne zählen? Falls du es kannst, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Er hat noch nicht einmal einen einzigen Sohn und das in hohem Alter. Und dann kommt dieser für mich so überraschende Satz. Und Abraham glaubte dem Herrn. Er vertraute ihm. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, Vers 6. Er glaubte ihm. Das ist ja unglaublich, dass er glaubt. Und das ist der Punkt. Er glaubt ihm. Damit wird alles anders und damit beginnt alles in neue Dimensionen sich zu entwickeln. Und damit wird Abraham der Stammvater eines großen Volks, obwohl er in dem Moment noch nicht einen einzigen Nachkommen hat. Aber es geht um diesen Blick voraus. Wo immer du jetzt drinnen steckst, und wie aussichtslos die Lage für dich sein mag, es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht. Habe Mut, dem zu vertrauen, der für alles eine Lösung hat. Ja, der die Zukunft kennt, der weiß, wie es kommt und wie sich alles entwickelt. Und weil er das weiß und dir durch seine Boten mitteilen kann, kannst du frohgemut in die Zukunft schauen, weil du weißt, er, der Heiland, kommt wieder. Er wird seine Engel aussenden mit hellen Posaunen und wird seine Auserwählten sammeln. Gehörst du zu den Auserwählten? Gehörst du zu denen, die auf der Liste stehen, die die Engel dann abholen und evakuieren, bevor hier alles in Schutt und Asche fällt? Bist du schon auf der Liste? Ja, wie kommt man auf diese Liste, fragst du vielleicht. Durch Vertrauen, durch einen Bund. Gott bietet einen Bund an, sagt, ich bin bereit, dein Gott zu sein. Bist du bereit? mein Kind zu sein, das Erbe anzutreten. Aber nicht wegen des Erbes, sondern aufgrund der Beziehung. Es ist ein Unterschied, ob du jemand heiraten willst aufgrund dessen, was diese Person erbt, bekommt für die Zukunft, oder willst du diese Person heiraten? Oder was sie mitkriegt? Geht es dir um die Mitgift oder um die Person selber? Und so ist es bei Gott. Geht es dir um ihn? Geht es dir um Jesus? Dann kommt das andere sowieso mit. Es ist mit dabei, inkludiert, all inclusive. Aber das, was Gott dir in Jesus anbietet, ist Vergebung, ist Friede, dadurch Freude, Mut, Zuversicht, Hoffnung, neues Leben, neuer Start, raus aus der Wüste hinein unter dem Bogen des Regenbogens. Dort ist die Zukunft. Dort. Der Bund und Israel. Im 5. Buch Mose, Kapitel 9, Vers 5 heißt es: Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit willen und um deines aufrichtigen Herzens willen. Nein. Sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen. Ihr Zeitfenster ist abgelaufen. Sie hatten Zeit genug, haben es nicht genutzt, verschwendet, vergeudet. So wie das viele auf dem Sterbebett dann begreifen. Wo ist nur all die Zeit hingekommen? Verschwendet, vertan. Gott vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er dein Gottes Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Jetzt sind die Jahrhunderte vorher gewesen. Da sind 400 Jahre und mehr dazwischen. Und Gott sagt, ich habe es Abraham, Isaak, Jakob geschworen. Ich halte mich dran. Was ist mit euch? Gott steht zu seinen Versprechen, aber bei einem Bund können immer zwei dazu. Und die zweite Person, die schlägt jetzt ein in diesem Bund und sagt, ja, ich will, wie bei einem Eheversprechen, willst du diese Person zum Ehepartner nehmen? Und dann wird nur erwartet, dass dann er sagt, ja, ich will. Willst du? Willst du mit Gott? Er verspricht nicht einen Bund für, bis ich es mir überlege und wieder mir wenn anderen anlache. Nein, ich verspreche dir, ich halte meinen Bund. Ich stehe zu dir. Es liegt an dir, ob du zu dem Bund stehst oder nicht. Diese Verheißungen, die Gott gibt, die haben also eine unwahrscheinliche Beständigkeit. Auf sein Wort ist Verlass. Und diese Beständigkeit von seiner Seite, das gibt uns diese Sicherheit. Er ist nicht ein sumpfiger, trügerischer Grund. Es ist ein Fels, der nicht wankt und weicht, der steht fest. Ob jetzt die Stürme toben, ob das Wasser heranbraust, der Fels rührt sich nicht. Und so fest stehst du durch Christus. Als Gott die Israeliten herausholen wollte aus Ägypten, aus ihrer Versklavung, heißt es im 2. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24, Gott erhörte ihr Klagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Er gedachte an seinen Bund, an sein Versprechen. Drum holte sie jetzt raus aus der Versklavung. Und im selben Buch, 2. Mose, Kapitel 6, Vers 8, sagt er, ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Nicht, das war so das Zeichen. Man erhebt seine Hand zum Schwur, sagt, ich stehe dazu. Ich meine es ernsthaft. Ist nicht irgendetwas, was ich jetzt sage. Das ist ernst gemeint. Und diese feierliche Verpflichtung, die Gott da eingegangen ist, da wartet er auf deine Antwort. Er will seinen Bund mit dir aufrichten. Willst du in diesen Bund eintreten mit dem Mächtigsten des Universums? Ich fasse es nicht, ich packe es nicht. Der will mit uns in einen Bund eintreten und sagt, ich stehe dazu. Stehst du dazu? Bist du treu oder gehst du fremd? Das ist es. An dem hängt alles. Das Buch des Bundes. Die Israeliten in der ersten Generation kamen nicht hinein in das verheißene Land aufgrund ihres Misstrauens. Nur Josua und Kaleb. Und jetzt, die nächste Generation, die hat jetzt diese Möglichkeit. Und das 5. Buch Mose ist jetzt dieses Buch des Bundes mit der nächsten Generation. Das ist eine Wiederholung. Und jetzt bekommen die Nächsten dieses Angebot. Wollt ihr freiwillig in diesen Bund eintreten? Die bekommen also wieder die Chance. Das ist bei Gott so schön, dass er nicht eine Familie für die nächsten Generationen abschreibt, wenn hier die Vorväter etwas verkehrt gemacht haben, sondern jede neue Generation kriegt ihre neue Chance. Aber Gott ist der, der sagt, ich habe schon euren Vorfahren vor so und so und so langer Zeit versprochen, dass mein Bund hält. Ich habe es ihnen geschworen. So einen Bündnispartner zu haben, der so dazu steht, das ist schon einzigartig. Nicht im Ersten Weltkrieg gab es diesen Dreibund zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien. Und als der Erste Weltkrieg begann, waren auf der anderen Seite Großbritannien, Frankreich, Russland 3-3. Und die erste Überraschung war, dass sich Italien nicht mit Deutschland und Österreich-Ungarn anfangs beteiligt hat, also keinerlei Unterstützung. Aber dann war es nicht nur keine Unterstützung, sondern plötzlich bekommt Österreich-Ungarn die Kriegserklärung serviert vom Bündnispartner. So wie wenn also vorher das Hochzeitsversprechen abgegeben wird und dann kommt ein Brief vom Erichtsanwalt, ich lasse mich scheiden. Und die Grenze zu Italien, wo also der Verbündete steht, da steht jetzt auf einmal ein Feind, der herüberschoss. Und plötzlich hast du einen Zweifrontenkrieg, dort gegen Russland und hier gegen Italien. Und bei Deutschland ein Zweifrontenkrieg gegen Russland und Frankreich. Und das waren die Mittelmächte. Wenn du in der Mitte stehst und von zwei Seiten bedroht bist, das ist immer schwierig. Gott ist nicht wankelmütig. Der ist nicht der, der heute sagt, ich stehe zu dir und morgen geht er wieder. Wenn jemand geht, dann bist es du. Aber nicht notwendigerweise. Denn er steht ja zu seiner Verpflichtung. Er steht zu seinem Bund. Wenn er sagt, ich schließe einen Bund mit dir, hat dieser Bund enorme Nachhaltigkeit. Es ist sowas von einzigartig, so ein Gegenüber zu haben. Das gibt es unter Menschen nicht. Wenn du mit unter Menschen einen Bund eingehst, weißt du nie. Diese Person kann auf einmal zu spinnen beginnen und sich ganz seltsam verhalten. sich so verhalten, dass du dich fragst, ja, was ist denn jetzt los? Was soll das alles? Aber diese Veränderung, die unter Menschen so sehr geschieht, ist bei Gott nicht. Er sagt, ich bin derselbe. Gestern, heute, morgen. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich will mit dir. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und er hat versprochen, nicht mehr Regen kommen zu lassen in diesem Ausmaß. Und daher kam es auch nie mehr so. Was er damals versprochen hat, vor Jahrtausenden, das gilt jetzt genauso. Und jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, gilt das. Du musst dich nicht fürchten. Er steht zu seinem Wort. Und darum geht es, das zu begreifen. Er steht zu seinem Wort. Er steht zu dir. Er steht dir bei. Die Frage ist nur, hast du das schon begriffen? Hast du das schon gemerkt, dass er dir zur Seite steht? Darauf kommt es an. Nur darauf. Gottes besonderes Volk. Wodurch wurden die Israeliten zu Gottes besonderem Volk? Er hat sich für sie entschieden. Das heißt zuerst für Abraham, mit dem konnte er was anfangen, weil der ihm vertraut hat. Und seine Nachkommen hatten die Chance, das immer wieder neu, jede Generation für sich zu erneuern, diesen Bund. Gott sagt, ich stehe zu allen Nachkommen. Egal wie die heißen, egal wie die aussehen, ich stehe zu meinem Bund. Ob die auch dazu stehen, das wird sich zeigen. Und als jetzt dieser Bund mit der neuen Generation dort in der Wüste wieder angeboten wird, so sagt Mose durch Gott in 5. Mose 26 ab Vers 16, ab diesem heutigen Tag, nämlich an diesem heutigen Tag, gebietet dir der Herr, dein Gott, dass du diese Satzungen und Rechtsbestimmungen hältst. So bewahre sie und tue sie. Wie? Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Bewahre sie, tue sie. Inständig. Du hast dem Herrn heute zugesagt, dass er dein Gott sein soll. Freiwillig hat sie keiner gezwungen. Es war eine freie Willensäußerung, wie bei einer Eheschließung. Du willst, willst du. Und hier auch, du hast dem Herrn heute zugesagt, dass er dein Gott sein soll. Ist das bei dir auch so? Hast du das dem Herrn zugesagt, dass er dein Gott sein soll? Wenn nicht, dann mach das schnellstens, solange es noch ein Heute gibt. Weiß nicht, ob es dich morgen noch gibt. Und dass du, heißt es hier weiter, auf seinen Wegen wandeln willst und alle seine Satzungen, Gebote und Rechtsbestimmungen halten willst und seiner Stimme gehorchen willst. Und der Herr hat dir heute zugesagt, jetzt kommt die andere Seite, die göttliche. Du hast zugesagt, du willst sein Volk sein. Du willst dich an seine Richtlinien halten. Was hat er dir heute zugesagt? Dass du sein Eigentumsvolk sein sollst. Das ist eine Auszeichnung. So wie er es dir verheißen hat und dass du alle seine Gebote hältst. Bei dem Bund verspricht also jeder etwas. Ist nicht ein einseitiges Versprechen. Jeder verspricht etwas. Gott sagt, ich stehe zu dir. Und er erwartet von dir, dass du sagst, und ich halte mich an das, was du mir empfohlen hast. Und dann wird weiter hinzugefügt, und dass er dich, Israel, als Höchstes über alle Völker setzen will, die er gemacht hat. Zu Lob, Ruhm und Preis. Und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein sollst, wie er es verheißen hat. Ja, wie wirst du heilig, etwas Abgesondertes, Erwähltes. Wir hatten eine große Truhe auf dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, mit Getreide. Und das war abgeteilt. Zwei Drittel oder eigentlich drei Viertel war große Fläche, großes Volumen. Und dann war noch eine kleinere Ecke, kleinerer Bereich. Und ich habe dann einmal gefragt, warum das hier getrennt ist. Und dann sagt mir die Bäuerin, die Tante, hier, das tasten wir nicht an, das in dem kleinen Bereich. Das ist zur Aussaat bestimmt. Es wird nicht gegessen, es wird aufbewahrt, das ist heilig. Das ist abgesondert, zu einem bestimmten Zweck. Wenn du das auch verwendest und isst, dann hast du nichts mehr zum Aussehen. Das ist also in die Zukunft gedacht. Und so will Gott ein besonderes Volk haben, mit dem er für die Zukunft, für andere Völker Segen verbreiten kann. Willst du zu diesem besonderen Anteil gehören? Denn seit Jesus da gewesen ist, als Mensch auf Erden, hat sich dieses Vorrecht ausgedehnt auf alle, die seine Nachfolger freiwillig sein wollen. Gehörst du da dazu? Andere Bilder. Durch verschiedenste Beispiele, Gleichnisse, Parabeln versuchte Gott seinem Volk das klarzumachen, was ein Bund ist von Gott mit seinem Volk. Was es für ein Vorrecht ist, für ein außergewöhnliches. Es gibt bei dieser Bundesvereinbarung zwischen Gott und den Israeliten, wo er also sagt, ich will mit euch und erwarte von euch, nachdem ich mich an meine Versprechen gehalten habe, dass auch ihr euch an eure Versprechen haltet, nämlich meine Richtlinien umzusetzen, die ja für euch zum Segen sind. Also sowieso für euch, aber ihr seid nicht zwangshaft dazu verpflichtet. Es ist eine Freiwilligkeitsgeschichte aus einer Liebesbeziehung heraus. Und was an diesem Bund so besonders ist, dass es auch zur damaligen Zeit natürlich schon Abschlüsse gab, Verträge zwischen Nationen, wo man einen Bund geschlossen hat, so wie jetzt gerade anscheinend ein Vertrag geschlossen wurde zwischen USA und Afghanistan, um hier eine für die Zukunft etwas klarzumachen. Die einen sagen, wir gehen. Was sie dafür bekommen, ist nicht genau kommuniziert worden. Die Taliban haben versprochen, wir schicken dafür keine Terroristen in die Welt, schon gar nicht nach USA. Aber was kommt da noch? Was bekommen die USA noch, dass sie gehen und sich da zurückziehen, dass die anderen das Ganze als Machtfaktor wieder einsetzen können, dieses Afghanistan? Es kommt zu einem Bund, zu einem Vertrag. Und was damals, am 29. Februar 2020 beschlossen wurde, wurde dann im August 2021 Wirklichkeit. Abzug, dort Macht, die haben was versprochen und denen wurde was gegeben. Was da alles verhandelt wurde, das wird die Zukunft weisen. Aber eines ist klar, es gab eine Abmachung, einen Bund, einen Vertrag. Und Gott nimmt dieses Bild des Bundes, um seinem Volk zu signalisieren, ich bin ein treuer, verlässlicher Bundespartner, Bündnispartner. Ich halte mich daran. Was ist mit dir? Die ganze Geschichte kreist immer wieder um diesen Bereich. Gott bietet an, der Mensch willigt ein, hält er sich daran. Würde er sich daran halten, wäre er gesegnet, würde er aufwärts streben, würde er das erreichen, wonach er sich insgeheim sehnt. Sobald er aber zu zweifeln beginnt und abweicht von dem vorgeschlagenen Weg, kommt er schon ins Trudeln. Nicht ein Flugzeug fliegt, wenn es die gewisse Geschwindigkeit hat und die Form der Tragflächen passt, dass es zu diesem Auftrieb kommt, der Antrieb funktioniert. Es darf nur nicht zu langsam werden, dann schmiert es ab. Aber wenn es einmal ins Trudeln kommt, so wie das war, weil dieser Bordcomputer verrückt gespielt hat, bei dieser Boeing Max Edition, und die Piloten nicht mehr in der Lage waren, dieses automatische System abzuschalten. Als die Maschine ins Trudeln kam, dann stürzte sie ab wie ein Stein. Und nichts hat mehr gehorcht. Das Programm hat sich selber vernichtet. Und so ist der Mensch, der sein eigenes Programm entgegen dem Programm Gottes fliegt. Da kommst du ins Trudeln und du stürzt dann ab wie ein Stein. Und das ist das Ende. Aber du könntest auch fliegen. Denn Jesus hat dir gesagt, ihr werdet sein wie die Engel. Die können bekanntlich fliegen. Und zwar durchs Universum. Schneller als eine Rakete. Viel schneller. Also eine Rakete ist ja eine Schnecke, eine Lahme. Das ist uns verheißen. Das ist unser Gott. Zusammenfassung. Der große, allmächtige, allwissende Gott, der Weiseste des Universums, der König des Universums, der, der alle Ziegel in Händen hält für ein Weltall, der bietet seinen Bund an. Unfassbar. Wir haben hier ein Bild, ein Foto von einem Regenbogen, einem doppelten Regenbogen. Der ist schon ganz außergewöhnlich, dass das hier sich so widerspiegelt. Regenbogen zeigt also die Umrisse der Sonne und das spannt sich wie ein Schirm drüber. Diese Spektralfarben ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn man nach Regen und dann Sonnenschein drauf das sieht. Aber der das als erstes sah hier auf Erden war Noah, als er dann aus der Arche ging und der Herr gesagt hat, meinen Bogen setze ich in die Wolken, als ein Zeichen, als ein Bundeszeichen. Es wird nie mehr so eine Sündflut kommen, denn das ist der ursprüngliche Begriff. Die Flut kam wegen der Sünde, wegen des Misstrauens gegenüber Gott, darum haben sie ganz anders gehandelt. Es war eine Sündflut und im Dialekt wird dann daraus eine Sintflut. Denn in Österreich sagen wir für Sünde Sint. Diese Sündflut hat alles hinweggerafft, was Gott nicht vertraut hat. Und die vertraut haben, waren in der Arche. Und es hätte jeder andere auch hinein können, wenn er eingestiegen wäre. Aber manche haben es nicht gewagt, weil die neben ihnen gesagt haben, aber geh und das wozu und weshalb und wieso, es wird ja doch nicht. Es wird aber dann doch so. Vielleicht haben manche gesagt, das was der erzählt, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Aber dann begann es zu regnen. Was war dann? Dann war es die Wirklichkeit. Aber als es zu regnen begann, war die Tür zu. Und dann konnte man dran hämmern, wie man wollte. Gott hatte zugemacht. Und die Botschaft war dann verschlossene Tür. Als die Flut vorüber war und das Land wieder trocken war und sie wieder raus konnten aus der Arche und Noah als erstes geopfert hat, von den reinen Tieren, weil davon hat er ja 7 Paar in der Arche, nur von den reinen Tieren, also von den pflanzenfressenden, wiederkäuenden, die gespaltene Klauen haben, also so wie Schaf, Ziege, das Wild, Reh, Hirsch und so weiter, Rinder. Die wurden hier geopfert und dann erschien dieses Zeichen in den Wolken. dass sie nie mehr Angst haben müssen, wenn sich dunkle Wolken am Horizont auftürmen, dass jetzt wieder so eine Flut kommt, die am Ende diesen ganzen Planeten überflutet. Gott sagt, es wird nicht mehr so sein. Und Petrus schreibt dann, so wie die erste Welt durch Wasser vernichtet wurde, wird die zweite durch Feuer vernichtet. Aber nicht mehr durch Wasser. Aber Wasser und Feuer, das sind die zwei entscheidenden Elemente. Denn durch Wasser, durch die Taufe, erleben wir dieses Abwaschen symbolisch des alten Lebens und du fängst neu an. Und das Feuer, es ist das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn der Geist Gottes über dich kommt, weil du ihn einlässt, weil du ihm vertraust. Und daraus entsteht das neue Leben. So wie Wasser und Feuer die alte und die jetzige Welt vernichten, so rettet Wasser, die Taufe, und das Feuer des Heiligen Geistes dich vor der Vernichtung. Was für Bilder zur Ehre seines Namens.